Side Story, weil es immer so lustig ist. Meine Mutter hat früher in den 70ern für die Iraq Airways gearbeitet. Bodenpersonal, sie war irgendwie zuständig für die Organisation von Catering.
Mhm.
Und da war es dann immer so, wenn die Maschine für Saddam Hussein mit Catering eingelagert wurde, also quasi eingedeckt wurde, dann ist immer der Geheimdienst gekommen, hat meine Mutter rausgefischt und so, du musst jetzt in den Flieger, Probekosten, alles.
Falls es vergiftet
ist. Falls es vergiftet ist, ja.
Oh, no way. Herzlich willkommen bei Relativ Ungeschminkt, der, Achtung, dass ich es aussprechen kann, Fußreflexzonenmassage unter dem Podcast.
Yes.
Ja.
Alles wird durchgeknetet.
Alles wird durchgeknetet. Ja, wir kneten heute wieder mal durch. Wir haben das letzte Mal ich habe euch tot geprügelt mit meiner Familiengeschichte, alle so, ja, we get it, it's wrong, it's hard, die arme Frau, nein, ich hoffe, wir haben...
Die hat Probleme.
Ja, also habe ich ja, aber jetzt wird es wenigstens erklärt, warum. Und das Schöne ist, du hast dich gerade vorhin so schön aufgewärmt, ich wärme mich jetzt auch, ich würde gern, kannst du irgendwas knacken, kannst du... das ist so widerlich. Bitte mach das nicht nochmal. Aber here's your ASMR-Content.
Die grausliche Sorte.
Ja, wirklich. Ich wollte eigentlich in diese Chips hier beißen. Dann, wie heißen die? Tortellini? Wie heißt das?
Doritos.
Doritos. Spanisch. Spanisch?
Lassen wir das.
Ja, okay.
Dolly Parton.
Worauf wir hinaus wollten ist, wir sind heute in der Folge 2 zur Folge 1 zu den Familientraumata. Oder wie du gesagt hast, lass es uns nicht Trauma nennen, sondern irgendwas anderes.
Prägungen.
Ja. Ich verstehe das schon, weil alle, so wie alle jetzt gerade, wie heißt diese eine, ADHS haben? Alle haben ADHS?
Ja, alle haben ADHS.
Eigentlich alle
Spektrum,
auf Instagram, glaube ich.
Und Selbstdiagnose hoch 10.
Genau.
Ich meine, wir reden hier auch viel Bullshit. Diagnostizieren auch alles Mögliche.
Ja.
Aber wir waren zumindest mal schon bei ein paar Psychologen irgendwie.
Therapeuten.
Therapeuten irgendwie.
Wobei, ich war auch, war ich auch beim Psychologen?
Ja, war ich auch, fand ich jetzt nicht so berauschend.
Ja, ist weird.
Ja, ich bin dann eher so Gesprächstherapeut. Viel labern.
Viel labern und Tabletten brauche ich nicht unbedingt.
Ja.
Also nicht diese Art.
Ist okay, wenn man sie braucht. Ich glaube, manche ist es voll okay. Aber
ja. Ich habe es ja auch mal genommen, aber die haben mir gefühlt nichts. Es war wie die Pille, ich habe es einfach nicht gemerkt. Ja.
Okay. Ja. Wurde trotzdem nicht schwanger.
Ja. Ich hab sie auch einfach abgesetzt. Das sollte man auch nicht machen. Egal. Mhm. Ihr lernt von uns diese Sachen nicht. Was ihr von uns vielleicht lernen könnt oder mitnehmen könnt, ist einfach, wir reden hier sehr offen in einem absoluten Safe Space über unsere Geschichten und wollen einfach ein bisschen damit anregen, dass man sich vielleicht auch mit den eigenen Geschichten beschäftigt. Wir fangen heute jetzt gleich schon mal an mit dem schickt uns doch eure Geschichten, wenn ihr sie teilen wollt, an
mail@relativ-ungeschminkt.at oder ihr schreibt uns einfach über Instagram an relativ-ungeschminkt. Und wir machen für euch Familienaufstellung.
Genau, ich glaube auch. Also wir sind jetzt so weit, dass wir sagen, wir können das einfach, ich meine ganz ehrlich, diese ganzen langen Studiengänge und so, let's just skip that shit.
Ja,
kommt
ja
einfach zu uns in Therapie.
Ja, hier gibt es Cremant und Chic und da kann man dann so mal alles rauslassen und wir kneten hier alles durch.
Wir kneten alles durch. Und apropos, das ist jetzt das gute Stichwort, ich sehe, du hast die Heats schon vorbereitet, du läufst dich gerade warm sozusagen, weil heute geht es knack um deine Familiengeschichte.
Ja, heute geht es um meine Familiengeschichte und ich werde versuchen, das
so amüsant wie möglich zu erzählen.
Nein, OCD-mäßig, wie ich manchmal drauf bin, sehr chronologisch zu erzählen.
Okay.
Du weißt ja, ich liebe ja Struktur und alles in der richtigen Reihenfolge, aber schauen wir mal, ob ich das durchhalte.
Ich würde jetzt sagen, wir machen es wie bei Fest und Flauschig. Geht doch mal auf den Stepper jetzt. Geht doch, also, oder macht es euch gemütlich.
Ja, ja.
Nehmt, was Cremant, Chai Latte, was auch immer, was trinken die Kids von heutzutage?
Ich habe doch keinen Blasendunst. Bubble Tea gibt es auch schon nicht
mehr. Bubble Tea? Wie kommst du auf Bubble Tea?
Ich, whatever.
Ja. Nehmt euch, macht es euch gemütlich. Es wird hier jetzt...
Ungemütlich.
Aber ich glaube, je ungemütlicher es für uns ist, desto gemütlicher für die da draußen. Okay. Also, wir freuen uns. Firas, vielleicht möchtest du uns jetzt einmal mitnehmen auf deine Journey.
Ja, meine Journey. Vielleicht da auch wichtig einmal zu wissen, ich habe ja Migrationshintergrund oder Vordergrund, je nachdem, wie man das prägen möchte. Meine Wurzeln liegen ja ursprünglich im Irak.
Das ist sehr gut, dass du das jetzt nochmal erzählst, weil ich weiß, dass du es mir einmal erzählt hast und ich schon nicht mehr genau wusste, welches Land. Und da habe ich mich immer geschämt, wenn ich dann versucht habe zu erzählen. Also okay, Irak.
Irak. Das heißt, wir schreiben Anfang der 80er. Es gab noch den Irakkrieg nicht. Also das war ja noch ein florierendes Land sozusagen. Und natürlich unter einem totalitären Regime, was jetzt nicht so cool ist, aber es war jetzt nicht das,
quasi wie die USA heute.
Ja, das, was die Leute heutzutage, wenn sie Irak hören, denken sie sofort an Krieg und Armut und so weiter. Das war in den 80ern auch nicht. Nichtsdestotrotz, mein leiblicher Vater war schon in den 60ern oder 70ern ja schon in Österreich. Meine Mutter hat ihn Anfang der 80er geheiratet und ist ja dann nach Österreich gekommen.
Ja. Also die haben sich dort kennengelernt. Nein,
ich kenne die Geschichte nicht hundertprozentig genau, wie es zu der Ehe meiner Eltern kam.
Was?
ich weiß es wirklich nicht.
Also echt? Fragst du auch nicht nach?
Nein, frage ich auch nicht so wirklich nach, aber am Ende des Tages, es ist jetzt auch nicht so erheblich in dem Sinne.
Nee.
Aber de facto ist einfach so, mein Vater war schon da, meine Mutter ist dann hergezogen, meine Mutter hatte auch innerhalb von 20 Tagen die Staatsbürgerschaft.
Oh, das ging damals noch so einfach.
Ja, also hat kein Wort Deutsch damals gesprochen, aber hatte die Staatsbürgerschaft. Und ich kann mich erinnern, die ersten Jahre meines Lebens, also vielleicht da, wir können gleich mal mit der Tür ins Haus fallen, mein Vater war wirklich schwerer Alkoholiker.
Ja, ich sag da jetzt nichts dazu. Ich sag da jetzt nichts dazu. Ja, we don't judge, we just listen. Or we listen and we judge.
Seit wann tun wir das?
We don't listen,
we judge and then we listen.
Ja.
Nein, okay. Aber... de facto muss man sagen, also ich bin halt hier in Wien geboren und meine Mutter hat natürlich extrem gestruggelt. Fremdes Land, der Mann irgendwie schwierig, weil halt Alkoholiker.
Und wir wissen ja jetzt aber nicht, ob er das vorher schon war und so, das wissen wir alles.
Ja, also das ist aber alles ein bisschen so.
Aber das wurde schon übermittelt, also das hat deine Mama dir erzählt?
Das hat dazu geführt, dass ich ja die ersten Lebensjahre sehr viel zwischen Wien und Bagdad gependelt bin, weil meine Mutter ja immer wieder mehr oder weniger abgehauen ist.
Oh, sie ist abgehauen?
Ja, also die hat sich dann halt immer wieder vertschüsst. Ich weiß auch aus den Erzählungen meiner Mutter, sie hatte anscheinend mit meinem Vater auch irgendein Business am Laufen, so Textilhandel zwischen Österreich und Irak. Da haben sie relativ viel Kohle anscheinend auch gemacht zu der Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie legal oder illegal das war. Aber es gab ja Geschäftsbeziehungen und sie war halt sozusagen das Pendant auf der irakischen Seite. Beziehungsweise war dann dort.
Und er war dann die meiste Zeit in Österreich.
Und er war halt in Österreich. Das heißt, ich habe sowieso zu meinem Vater nie wirklich eine Beziehung in dem Sinne gehabt, weil ich war halt totales Mama-Kind und bin halt mit meiner Mutter sozusagen viel unterwegs gewesen und viel in Bagdad gewesen und habe ja auch die ersten zwei Schuljahre, also Volksschuljahre, ja auch in der deutschen Schule in Bagdad verbracht.
Ach nein.
Ja, ja. Also ich war ja nicht hier in Wien.
Erinnerst du dich da dran?
Ja, da erinnere ich mich schon sehr, sehr daran, weil ich war ja auch sozusagen dort, meine Mutter hatte ja Familie dort und alles. Das heißt, ich bin ja auch sozusagen mit meiner Mutter aufgewachsen, mit meinen Tanten und Cousinen. Also
alle dort gelebt.
Ja, genau. Ich war ja in diesem ganzen Konstrukt dort drinnen, aber halt auch wieder nicht, weil ich war ja immer sozusagen das, das Spezialkind. Mhm. Weil ich war ja
das auch, klingt aber toll.
Ich war auf der deutschen Schule, etc., etc.
Also aber deutsche Schule ist ja privat, also auch schon ganz schön.
Naja, es gab halt nichts anderes. Also meine Mutter wollte halt.
Ja, aber das muss man sich erstmal leisten können. Das
ja, konnte sich meine Mutter oder meine Eltern konnten sich das damals leisten. Ja. Und ich war ja dann dadurch auch so ein bisschen zwischen den Welten oder zwischen den Kulturen in dem Sinne, weil natürlich einerseits in einem Land zu leben, wo du ja ursprünglich und anfangs herkommst, aber keine wirkliche Verbindung dazu hast, weil du ja sehr privilegiert in diesem Land aufwächst. Mhm. Weil ich habe halt, als Kind kriegst du ja sowieso nichts mit, wie das Land wirklich funktioniert. Aber ich habe natürlich schon gemerkt, ich finde dort nicht im Schulsystem statt, etc. Also ich bin schon sehr behütet aufgewachsen in dem Sinne. Und habe dort
die
meine
2 Jahre meinst du jetzt?
Ja, also die also länger, weil ich war ja schon als vor den Schuljahren dort. Mhm. Ich war nämlich auch im englischen Kindergarten.
Okay,
in
wow.
Bagdad.
Also das ist, ich lerne ganz neue Seiten von dir kennen.
Ja. Ich habe ja gesagt, ich habe viele, viele Prägungen in dem Sinne.
Sounds like a rich kid right now.
Ja, rich kid weiß ich jetzt nicht so wirklich, aber ich glaube, das war meiner Mutter.
Verhältnismäßig.
Ja, ich glaube, das war meiner Mutter extrem wichtig. Also sie wusste, glaube ich, schon damals so, ich bin ein zartes Pflänzchen, mich kann man nicht in das reguläre irakische System reinschmeißen.
Ja, oder sie wollte dir einfach eine andere Form der Bildung wahrscheinlich.
Genau, also ich bin quasi die Kindergartenjahre waren im englischen Kindergarten. Das war auch der Grund, warum ich ja von klein auf fließend Englisch sprechen konnte.
Amazing.
Und die ersten 2 Volksschuljahre waren dann halt in der deutschen Schule. Und am Ende des Tages muss man halt sagen, dass meine Mutter in Wahrheit von meinem Vater mehr oder weniger geflüchtet ist. Also die hat sich ja quasi wirklich dorthin geflüchtet ist.
Ja.
Und hat sich dort irgendwie ihr eigenes Leben halt aufgebaut, hat halt gearbeitet und war natürlich in der Family, hat halt dort ihre Familie etc. Plot-Twist, das weiß ich heute noch, 27. August 1989, sind wir nach Wien zurückgekommen, weil, und jetzt wird es halt schier, mein Vater mehr oder weniger meine Mutter gezwungen hat, weil er gemeint hat, entweder sie kommt jetzt nach Wien zurück oder er zeigt sie jetzt bei der Interpol an wegen Kindesentführung.
Oh.
Ja, this is where I come from.
Okay, ja.
Das heißt, ihr war mehr oder weniger.
Also weil er da wusste, dass das einzige Druckmittel ist, was er quasi hat.
Ja, ich meine, wir schreiben halt Ende der 80er, Anfang der 90er. Also ich meine, Frauenrechte.
Weiß ich schon. Aber was war sein Beweggrund dafür? Wissen wir das?
Ja, am Ende des Tages ist es ein Machtspiel gewesen.
Ja, schon.
Ja, natürlich. Ja. Und ich meine, am Ende des Tages hätten sie sich wahrscheinlich einfach schon, oder meine Mutter hätte sich einfach schon längst trennen müssen, aber
die waren noch verheiratet.
Die waren noch verheiratet und so offen und progressiv vielleicht der Irak damals war, im Vergleich zu anderen arabischen Ländern, weil also es haben ja alle dieses falsche Bild im Kopf, dass irgendwie alles nur Kopftuch ist und Religion und so weiter. Das war der Irak überhaupt nicht. Mhm. Ja, im Gegenteil. Also ich kenne Fotos von meiner Mutter aus ihrer Universitätszeit etc. Da ist sie mit einem kurzen Röckchen etc. rumgelaufen. Es war ein sehr progressives, sehr offenes Land.
Sie hat da auch studiert quasi, ja.
Genau, die hat da auch studiert. Mhm. Und im Endeffekt mussten wir Ende der 80er wieder retour nach Wien.
27. August 1989, das werde ich, glaube ich, heute mit in den Schlaf nehmen, ja?
Ja, weiß ich heute noch.
Wir alle.
Mit der wunderbaren Iraq Airways, als es sie noch gab.
Sounds amazing.
Ja. Side Story, weil es immer so lustig ist. Meine Mutter hat früher in den 70ern für die Iraq Airways gearbeitet. Bodenpersonal, sie war irgendwie zuständig für die Organisation von Catering.
Mhm.
Und da war es dann immer so, wenn die Maschine für Saddam Hussein mit Catering eingelagert wurde, also quasi eingedeckt wurde, dann ist immer der Geheimdienst gekommen, hat meine Mutter rausgefischt und so, du musst jetzt in den Flieger, Probekosten, alles.
Falls es vergiftet
ist. Falls es vergiftet ist, ja. Oh, no. Und das ist.
Fand sie das gruselig?
Die
war. Oder hat einfach das geile Essen.
Nein, die hat sich ja sowieso nichts geschissen, weil ja. die war ja sowieso mit allen Leuten immer gut und hat immer einen Schmäh gehabt. Ich glaube, da habe ich es doch her, mehr oder weniger. Mhm. Weil die war halt mit den Geheimdienstleuten so auf so. Irgendwie ist sie halt wirklich in diesem Flieger gesessen, hat halt irgendwie die Sachen gegessen und so, ja. Kannst du mir bitte einen Cola geben? Es ist so trocken.
Cremant. Man bringe mir den Cremant. Ja,
also
ja, okay.
Ist halt so. Also die hat wirklich schon
viel erlebt auch.
Viel gesehen und viel erlebt. Sehr skurrile Stories. Gut, war die Side-Story.
Mhm.
Aber im Endeffekt sind wir halt dann Ende der 80er halt retour. Und die Geschäftsbeziehungen, beziehungsweise die das, was irgendwie an Reichtum geschaffen wurde in der Zeit, hat halt dazu geführt, wir hatten eine Eigentumswohnung in Wien und mein Vater hat eine Trafik besessen.
Ja, das hast du mir einmal erklärt. Ja, warum konnte man damals, bitte erklär das, das ist ein super schöner another side story.
Ja,
wie konnte man damals Trafiken besitzen?
Trafiken haben nur Menschen besessen oder konnte man nur haben, wenn man irgendwie körperlich eingeschränkt ist oder versehrt ist. Das ist ein bisschen, glaube ich, aus der Nachkriegszeit. Mhm. Man hat quasi Jobs geschaffen für Leute, die nach dem Zweiten Weltkrieg halt keinen regulären Beruf mehr ausüben konnten, aber sozusagen Trafikbetrieb ging, weil da kann man sitzen etc. Also so sehr vereinfacht ausgedrückt. Und
aber super spannend, oder?
Ja.
Warum hatte er das?
Er hatte irgendwas mit dem Bein, anscheinend irgendwie in der Kindheit Kinderlähmung oder sowas in der Art. Also von dem her, also er war
Trafikant.
Genau, er war Trafikant.
Wo?
Im 6. Bezirk hat er eine Trafik gehabt.
Weißt du wo? Warst du mal da?
Ja, ich weiß noch, wo das ist. Und ich verrate jetzt nicht den Ort, aber der ist wichtig, weil der kommt später nochmal vor.
Okay.
Ja. Also in dem Sinne, von dem her, man war gut situiert in dem Sinne.
Da warst du gerade wie alt?
Da war ich 8 Jahre alt.
Okay.
Bin dann hier auch eingeschult worden. Das war auch mal so ein Kulturschock.
Mhm. Du hast ja schon erzählt von deiner
von meiner sehr, sehr rassistischen Volksschullehrerin, weil ich wurde auch sofort in eine, weiß nicht, Art Förderklasse gesteckt, obwohl ich perfekt Deutsch gesprochen habe.
Ich wollte gerade sagen, an der deutschen Schule, da sprichst du wahrscheinlich besser Deutsch als
ja, also ich hab auch lustigerweise in der Volksschule irgendwie in Englisch auch nie einen Einser bekommen, obwohl ich fehlerfrei Englisch schreiben konnte. Aber da waren dann so Sachen so, ja, du kannst es ja nicht so gut sprechen. Und ich so, Bitch, ich kann die Klasse unterrichten. Mhm. Ich spreche besser Englisch als du. Egal. Lass uns
Alltagsrassismus.
Kommt komplett durch die.
Machen wir eine eigene Folge mal dazu.
Durch die Bank. Also das war dann schon auch der Kulturschock. Gerade wenn du als Junge, also wenn du als Kind halt in die Volksschule geschmissen wirst, erst in der 3. Klasse, wo sich natürlich alles schon gebildet hat und die Beziehungen schon gefestigt sind. Und vor allem, man darf auch nicht vergessen, für mich war ja auch Österreich und Wien ein fremdes Land.
Eben, ich wollte gerade sagen,
in dem Sinne.
Du hast vorhin erzählt von deinen Tanten.
Genau, also ich war ja auch komplett rausgerissen aus meinem sozialen und familiären Kreis.
Ja.
War natürlich immer sehr eng mit meiner Mutter, klar. Aber das war dann alles weg.
Wie hat sie dir das denn überhaupt damals erklärt, frage ich mich gerade. Also im Sinne von, ja, jetzt am 26. August 1989 hat sie gesagt, wir müssen morgen leider nach Wien fliegen oder was hat sie
das
denn gemacht?
Das war, also viel Erklärung gab es da nicht. Also ich war es ja auch schon ein bisschen gewohnt, dass wir zwischen den Städten ein bisschen hin und her pendeln.
Mhm.
Und in dem Sinne war mir das, glaube ich, nicht bewusst so, das ist for good. Also das wird jetzt wirklich für immer quasi zurückgehen. Und ich weiß nicht, als Kind denkst du auch nicht drüber nach.
Ja.
Also ich habe nicht so viel drüber nachgedacht. Natürlich ist es so, ich irgendwie so miss the people, was auch immer. Und auf einmal bist du in einem fremden Land. Aber als Kind adaptierst du dich auch sehr schnell. Also du gewöhnst dich auch schnell an neue Situationen.
Und du hast ja zumindest alle Sprachen gesprochen, die wichtig waren dafür, ne?
Genau.
Ja.
das ist dann eigentlich darauf hinausgelaufen.
Long story short, wir haben vergessen bei der letzten Folge einen Song für die Playlist. Entschuldige, fällt mir gerade auf. Wir holen das jetzt nach.
Don't ruin my vibe, ich bin gerade mit einer Mercedes.
We're not. Aber wir müssen auf jeden Fall doppelt nachlegen. Ja, bitte, erinnert uns dran.
Wir machen, genau, nachdem wir die Folge gehört haben. Wir machen 10 Minuten am Ende nur Song-Dropping.
Ja. Okay, Entschuldige.
Jedenfalls hat meine Mutter dann irgendwann einmal beschlossen, es reicht, und hat tatsächlich in einer Nacht- und Nebel-Aktion 2 Koffer gepackt, mich eingepackt und ist abgehauen.
Wohin jetzt?
In Wien, in eine Pension. Wirklich,
komm gar nicht.
Overnight.
Mein Cremant ist bald leer, das halte ich ja gar nicht aus.
Sie steigt aus, weil... Quasi, das ist, es gehört sich zwar nicht, sich zu scheiden, aber auf der anderen Seite, ja, sie hockt ja mit dem Typen in einer fremden Stadt.
Der Alkoholproblem.
Ja, tausende Kilometer weit entfernt, und sie muss damit klarkommen. Mhm. Und war geistig so gut beieinander, dass sie beschlossen hat, es reicht. Und eben, hat 2 Koffer gepackt, mich eingepackt und wir sind halt wirklich mehr oder weniger abgehaut über Nacht.
Krass. Aber in der gleichen Stadt, einfach untergetaucht quasi.
Ja, also ich kann mich noch erinnern, irgendwie eine Woche in irgendeiner Bed and Breakfast Pension irgendwo
Mödling.
Keine Ahnung, irgendwo weg. Und das Ding ist, ich habe ja mitbekommen, dass es ja Streitigkeiten gibt. Ich hatte ja nie eine wirkliche Beziehung zu meinem Vater in dem Sinne.
Hast du mitbekommen, dass der...
Ja, das habe ich mitbekommen, dass der ein Alkoholproblem hat, und dass er halt quasi nicht beieinander ist in dem Sinne. Mhm. Für mich war mein Vater halt auch immer so ein Schreckgespenst in dem Sinne. Also das war für mich immer so, alles was negativ ist, ist in meinem Vater, meinem Leiblichen irgendwie verankert. Aber
das stelle ich mir auch schön. Also wenn ihr dann davor in der gleichen Wohnung auch noch gewohnt habt, dann stelle ich mir das ja unmöglich vor, das ist ja...
Ja, aber das war ja auch der Grund, warum meine Mutter dann auch ihre Sachen gepackt hat.
Aber wie lange darf man sich vorstellen,
war das? Das war nicht lang. Okay. Also nachdem wir zurückgekommen sind, ich glaube ein Jahr später, waren wir schon, also ist eben, meine Mutter hat mich eingepackt und wir waren dann einfach weg. Mhm. Und sie hat sich dann auch scheiden lassen.
Das heißt, du warst ungefähr 19?
Ich war circa so 8 oder 9, also okay. Ich war noch in der Volksschule, das kann ich mich noch erinnern. Und es waren halt, weil du gemeint, ich kann mich noch erinnern, in der letzten Folge hattest du erzählt, so deine Mutter hätte mehr rausholen können. Mhm. Meine Mutter hat ja auf alles verzichtet. Mhm. Die hat ihn ja mehr oder weniger stehen, also sie will nur das Sorgerecht. Die hat sich das quasi hart erkämpft.
Kein, wie heißt das, Kindergeld? Nein, wie heißt denn das überhaupt?
Alimente,
ja.
Nein, um Alimente ging es gar nicht, aber es gab eine Eigentumswohnung, es gab einen Trafik und es gab Erspartes auf der hohen Kante. Mhm. Also es gab Kohle. Mhm.
Von dem Unternehmen auch, was hier genau, mit aufgebaut wurde.
Genau, also vielleicht nochmal Side Note, mein Vater war auch Spieler.
Ach, das ist ja herrlich,
also
oder?
Also es war so die... Komplette so...
Männern richtig.
Wirklich alles, was man irgendwie so mitbringen kann. Alkoholiker, tablettensüchtig und Spieler.
Das auch noch?
Ja. Also wirklich alles, was man irgendwie so mitnehmen kann an Dingen, waren da vereint. Und meine Mutter hat wirklich damals mehr oder weniger mich und 2 Koffer gehabt, mehr nicht. Und hat einfach alles stehen und liegen gelassen. Und ist dann abgehauen. Und hat sich immer scheiden lassen und hat sich halt dieses Sorgerecht einfach auch gekämpft.
Entschuldige, aber weil du sagst scheiden lassen, ist das denn so einfach? Weil ich kenne mich mit Scheidungen nicht aus, weil ich mich mit Hochzeiten nicht auskenne. Aber ist es nicht so, wenn du dich scheiden lässt, dass dann auch einvernehmen? Also muss das nicht irgendwie, müssen da beide nicht zustimmen? Oder kannst du einfach sagen, I don't want it anymore?
Ich weiß nicht mehr, wie es gesetzlich war. Ich glaube, damals galt noch oder gab es noch im Scheidungsrecht diese Schuldfrage.
Ja,
das
genau.
Wurde irgendwann mal aufgehoben.
Ja.
Ich weiß auch nicht, dass ich damals sogar bei Gericht war und sogar sagen musste, bei wem ich leben möchte.
Oh mein Gott.
Ja, also das war quasi wirklich so auf dem Level.
Film.
Deswegen sage ich, meine Story ist halt wirklich ein bisschen...
Also an alle Regisseurinnen, die da draußen zuhören.
Wir
nehmen die Tantieme, oder wie heißt das?
Die Dings, die Verkaufsrechte oder die Verwertungsrechte.
Genau.
Verkaufe ich
gerne. Das wären 2 tolle Filme, Spielfilme.
Genau. Jetzt muss man dazu sagen, meine Mutter war natürlich dementsprechend auch finanziell abhängig. Mhm. Also die war in Bagdad gearbeitet und hat für ihren eigenen Verdienst gesorgt und hat auch dort gut verdient. Also wir haben dort auch gut gelebt. Aber am Ende des Tages stand sie dann halt mit nichts da. Mhm. Also gar nichts. Hat dann selber in einer Trafik angefangen zu arbeiten, by the way. also ist auch so witzig. Aber auf der anderen Seite, gut, die Berufserfahrung hatte sie einfach in dem Sinne.
Und ich glaube, das war ein florierendes Business damals, in Österreich, oder? Genau. Also Tabakwaren, Österreich.
Ja, vor allem, sie hat witzige Geschichten erzählt, weil sie hat in der Trafik gearbeitet am Praterstern.
Ach so.
Das heißt, bei ihr das war noch, bevor es umgebaut wurde. Das ist wirklich in den 90ern. Also gemeint, so bei ihr waren halt im Endeffekt alle Sandler und alle Nutten.
Schön.
Und sie hat gemeint, mit denen hat sie sich am besten verstanden, weil die waren alle immer super nett zu ihr und sie war halt auch gut zu ihnen und so weiter. Und die waren halt sehr, sehr cute. Und wir haben dann auch... witzigerweise ist es, glaube ich, 10 Minuten von dem entfernt, wo ich jetzt wohne, so eine Garçonnière-Mädchen gehabt. Das war wirklich eine Einzimmerwohnung. So ein Zimmer, eine
High five zu Garçonnière.
Yes. Yes.
Mit Mutter in Garçonnière.
Genau. Toll. Also wirklich so, wir hatten nichts, aber wir waren frei. Mhm. Und das habe ich damals schon gespürt. Nämlich als Kind so, du hast dich befreit.
Ja.
Und du lebst jetzt dein eigenes Leben. Und
aber geil eigentlich.
Also
oder?
Das ist so, ja, und das hat mich, glaube ich, bis heute eben geprägt, dieses so Frauen, die für sich einstehen und quasi ihren Weg gehen und wirklich Widrigkeiten, weil ich meine, hol mal dein Kind mitten in der Nacht aus dem Bett und sag so, wir hauen jetzt ab.
Mhm.
Also das ist schon
noch geil.
Mal, das ist schon, ja, schon gefährlich, echt. Aber geil.
Ja.
Und dann ging es ja schon auch noch weiter, weil, und jetzt wird es spannend, in dem Haus, wo die Trafik meines Vaters war.
Im sechsten Bezirk.
Im sechsten Bezirk gab es einen Hausmeister.
Ich muss jetzt lachen.
Ja.
Ja, okay. Aber du schaust mir auch so an. Okay. I guess.
Ja.
Er hat irgendeine Relevanz, ja.
Dieser Hausmeister und meine Mutter haben miteinander angebandelt. Und habe es miteinander angefangen.
Oh, toll. Kann das bitte irgendjemand verfilmen?
Zwei Jahre später waren sie
verheiratet. Das ist doch ein schöner österreichischer Film.
2 Jahre später waren sie verheiratet.
Love it.
Das heißt, ich bin in das in die Wohnung gezogen.
Oh Gott. Über der Trafik von deinem
In dem
Vater.
Haus, wo die Trafik meines Vaters ist.
Oh Gott.
Von dem meine Mutter aber geschieden ist.
Ja, von dem sie ja vor allem auch weggelaufen ist, ne? War er dann noch da?
Nein, weil er hat dann die Trafik irgendwie verjubelt oder verkauft und hat das Geld, glaube ich, verspielt. Ich weiß es nicht. Aber der war dann nicht mehr da.
Mhm. War das das letzte Mal, dass du von deinem Vater irgendwas gehört hast? Oder?
Ja.
Wirklich? Also never again?
Nein, never again. Also soweit ich es aus Erzählungen um 7 Ecken weiß, ist er dann irgendwann anscheinend nach Holland ausgewandert.
Weißt du, ob der noch lebt?
Meine Mutter hat um ein paar Ecken dann auch erfahren vor ein paar Jahren, dass er verstorben ist mittlerweile.
Wissen wir an was?
Alter? Ich weiß es nicht.
Okay. Do you just die? Because of age?
Nein, aber das war auch witzig, weil ich glaube, es war auch 15 Jahre Altersunterschied zwischen meiner Mutter und meinem Vater.
Ach so, okay, er war um einiges älter.
Ja, er war um einiges älter, hat aber anscheinend noch in seinen 40ern noch relativ jung ausgesehen. Ich glaube, von da habe ich es geerbt, dass du
so jung aussiehst.
Dass ich jünger ausschaue, als ich wirklich bin. Hoffentlich hält das noch eine Zeit lang. Wenn nicht, dann auch nicht, ist auch wurscht.
Klopf mit, ja.
Aber kommen wir zur Family-Story Retour.
Jetzt hol, du erzählst weiter, ich hole den Cremant.
Der steht hier am Boden.
Ach so,
da?
Nein, der ist leer.
Ach so, der ist leer. Naja. Wir sind immer verpeilt, wie irgendwie. Ich weiß nicht mal, ob der Laptop noch aufnimmt, weil er sich mittlerweile gesperrt hat. Vielleicht erzähle ich das alles für nichts. Nein, läuft alles noch. Jeweils hat meine Mutter dann eben mit ihm angebandelt und die haben dann auch geheiratet. Das heißt, ich bin dann eben dazugezogen. Mein Stiefvater hatte schon 2 Kinder aus der vorherigen Ehe.
Müssen wir ein bisschen Details über deinen Stiefvater wissen? Also wo kommt der her? Wo,
ein echter ist? Wiener durch und durch.
Wirklich?
Ja.
Wie wirklich, lustig, ja. Okay.
Eben Hausmeister, hat noch eine Umsiedlungsfirma gehabt, also wirklich Hackler, wie es im Bilderbuch steht.
Okay.
Also das ist auch so die, glaube ich, so die Kombination bei mir, so dieses auf der einen Seite dieses Migrationshintergrund, tralala.
Und auf der anderen Seite Ur-Wien.
Auf der anderen Seite so Ur-Wiener, nur Schmäh, nur Goschert, ja. Und auch noch so aus der
das
Arbeit, aus dem Proletariat,
also toll.
So Hacklerschicht, ja.
Ja. Ich meine, daraus ist das Herz von Wien gebaut, oder?
Absolut.
Aus dem wirklichen Proletariat.
Absolut. Ja. Deswegen ist es eben von keine Ahnung, Chanel bis zur Käsekreiner, I can do it all.
Bis zur Gosse.
Ja, bis zur Gosse. Ich sage immer so, ich komme eigentlich aus der Gosse. und, warte, kurzen Schluck nehmen.
Ja, essen mal.
Nein, aber...
Einfach nur runter, also kurz nur benetzen.
Mal, ich mal ordentlich einen reinlöten,
ja.
Wenn ich hier schon die Familienstory erzähle.
Es klingt immer so, als würden wir so viel Alkohol konsumieren, tun wir gar nicht. Aber
nein,
in dem Fall brauchen wir das ein bisschen, um warm zu werden für diese
Und mein Stiefvater war halt einfach so ein verpeilter Hallodreh, mehr oder weniger, aber einfach schlecht mit Geld umgehen, nie Verantwortung für irgendwas übernehmen.
Und der war der Hausmeister
in
dem Haus. Okay. Mhm. Das war ja damals auch noch eigentlich ein ganz geiler Beruf, ne? Weil du hast
der ist heute noch ein geiler Beruf, weil er hat de facto einen. Er ist de facto unkündbar. Er ist heute noch Hausmeister.
Er ist heute noch Hausmeister.
Ja, sie können nicht kündigen. Es geht nicht. Ja,
wie alt ist er denn jetzt? 90?
Ungefähr. Nein, 90 ist er nicht. Aber de facto, sie können ihn weder in Pension schicken noch kündigen. Er ist einfach quasi auf Lebenszeit.
Okay.
Was natürlich zum Vorteil hatte, und das war auch so der Widerspruch, so ich habe in einer 120 Quadratmeter Altbauwohnung im 6. Bezirk gewohnt, war aber eigentlich ein Hacklerkind. Also es ist so, mehr Widerspruch geht nicht.
Ja. Aber hast du dich gut mit ihm verstanden?
Ja, also schon. Ich habe mich schon gut mit ihm verstanden. Der ist auch eine gute Seele.
Und er hat 2 Kinder.
Er hat 2 Kinder, zwei Söhne.
Mhm.
Aber für mich war das natürlich auch damals komplett neu, dieses, du bist Einzelkind dein ganzes Leben bis jetzt. Stimmt. Und auf einmal hast du
2 Stiefbrüder.
2 Stiefbrüder, wovon einer bei dir lebt und einer bei der leiblichen Mutter.
Ja.
Also du hast auf einmal so Geschwisterkonstrukte.
Die waren aber beide nur stief.
Genau.
Ja.
Und das ist auch so, wenn man mich heute noch fragt, habe ich noch immer diesen Dings, ich bin Einzelkind.
Mhm.
Weil ich habe auch heute noch keine Beziehung zu meinen Stiefbrüdern, überhaupt nicht. Also wir leben diametral unterschiedliche Leben. Aber gut, sei es wie sei.
Aber das heißt, wie alt warst du da jetzt, als du plötzlich Stiefgeschwister hattest quasi?
10 oder 11.
Ja.
Und wir lagen auch alle sehr nah beieinander. Wir sind alle genau ein Jahr auseinander.
Und das ist eine richtige Wiener eigentlich?
Ja, also wir waren wirklich so, als das irgendwie so passiert ist, irgendwie so 10, 11, 12. Also wir waren wirklich
Trick und Track.
Ja, komplett. okay. Und ich war mehr oder weniger das Sandwich-Kind, also genau dazwischen.
Okay.
Und meine Mutter hatte damals halt auch dieses, ich glaube, dieses Bedürfnis von, ich muss jetzt hier heile Familie schaffen und quasi ich sorge hier für einen geregelten Haushalt und eine glückliche Familie und ich muss hier...
Und alle waren nur so Fragezeichen im Kopf. Warum versuchst du das?
Ja, aber also im Endeffekt so dieses, ich schaffe ein schönes Zuhause für alle.
Mhm.
Und das war mein Stiefvater halt überhaupt nicht, weil dem war alles wurscht. Mhm. Dem ist generell alles wurscht im Leben.
Ja, aber der ist ja Wiener, oder?
Ja, ich glaube einfach, dass...
Die Wiener Seele, mir ist alles wurscht.
Ja, beziehungsweise ich glaube einfach, dass die zwei eigentlich nicht kompatibel sind. Mhm. In dem Sinn überhaupt nicht. Da sind wir wieder bei dem Thema mit, was tust du eigentlich, was sich auf deine Kinder auswirkt und welche Entscheidungen triffst du. Aber im Endeffekt hat diese Ehe ja auch nicht wirklich funktioniert. Aus der Ehe ist entstanden mein Halbbruder. Also ich habe einen Bruder, der 13 Jahre jünger ist als ich, also quasi die gleiche Mutter.
Und der ist wann dann entstanden? Wie alt warst du da?
Da war ich 13.
Aha, okay.
Ja, da war ich 13 und quasi, da ist quasi mein Bruder entstanden. Muss man trotzdem sagen, meine Mutter war damals auch schon 38. Also mich hat sie ja mit...
Was heißt schon?
Nein, 38, nein, schon in dem Sinne, mich hat sie mit 25 bekommen, okay. Was ja auch...
Achte darauf, was du jetzt sagst.
Ja, nein, aber mein 38 galt damals zumindest schon als Risikoschwangerschaft.
Ja, als Risiko generell.
Ja, ja.
Auch heute
aber
noch. Ja.
Ich würde mal sagen, ja, die Zeiten haben sich verändert, etc. Es ist auch wurscht.
Ja.
Bitte, jede Person soll Kinder bekommen, wann sie möchte.
Ja, oder einfach nicht.
Oder auch nicht. Aber das galt damals einfach als schon etwas älter. Also mit 38, wurscht. und diese Ehe lief halt auch nicht sonderlich gut. Und dann kam Scheidung Nummer 2.
Toll, mit meiner Oma. Die ist auch zusammen geschieden gewesen. Ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen, weil Scheidung Nummer 2 war ungefähr...
1997.
Ja. Mhm. Und ich finde das ja, also ich meine, vielleicht ist das jetzt nichts, wofür man feiern oder was man feiern sollte, aber ich denke mir andererseits, wie cool ist es irgendwie? Also bei meiner Oma habe ich das schon stark gefeiert, dass ich mir gedacht habe, so, gut, das war vielleicht noch ein bisschen früher, aber die war halt zweimal geschieden und... Und das war jetzt für eine Großmutter nicht unbedingt sowas, wo man sagt, das ist das Label, was man so natürlicherweise hat. Also ich finde, bis zum gewissen Grad, vielleicht ist es auch doof, was ich gerade sage, aber es zeigt schon auch ein bisschen auf, okay, die Frau, die sich zweimal scheiden lässt im Anno 1997, hat zumindest ein selbstbestimmtes Leben, weil sie sagt, jeden Scheiß mache ich auch nicht mit.
Ja.
Oder sie hat einfach wirklich die ganz falsche Männerwahl getroffen.
Ich weiß, kann jetzt nicht für sie sprechen, aber ist jetzt hart gesprochen. Ich glaube, dass tatsächlich mein Bruder ein bisschen ein Ding ist von lass uns ein Kind machen, um die Ehe zu retten.
Mhm.
Was wirklich hart ist. I know that. Weil das, es ist halt, was es ist, aber im Endeffekt war das sicherlich ein Beweggrund.
Mhm.
Aber am Ende des Tages hat man halt, also meine Mutter hat nicht gearbeitet damals zu dem Zeitpunkt, war natürlich finanziell komplett abhängig von meinem, von meinem Vater, von meinem Stiefvater. Meine Mutter hatte auch sehr, sehr schwere gesundheitliche Probleme im Sinne von, sie hatte einen Bandscheibenvorfall im Halswirbelbereich.
Ach,
was dazu geführt hat, dass sie einfach von heute auf morgen über Nacht dann, so Probleme hatte mit permanent übergeben und fast schon Lähmungserscheinungen, weil da genau so ein Nervenstrang ist, der genau auf diese zwei Gegenden trifft. Das heißt, meine Jugend war halt auch davon geprägt, dass ich einmal pro Monat den Notarzt gerufen habe.
Ja.
Weil das ging halt nur weg, indem man halt irgendwelche Spritzen reingejagt hat, damit sich dieses Areal entspannt und der Nerv nicht mehr eingezwickt ist. Das heißt, sie war in dem Sinne auch nicht arbeitsfähig, weil bei welchem Arbeitgeber kannst du auftauchen und sagen, übrigens kann passieren, dass ich einfach über Nacht dann nicht komme und dann mal 3 Tage weg bin vom Fenster. Abgesehen davon, dass ich halt nicht den ganzen Tag in der Trafik stehen kann, weil ich einen Bandscheibenvorfall habe. Das heißt, das hat halt dazu geführt, so Scheidung hieß halt, oder zweite Scheidung hieß halt auch, meine Mutter stand da mit mir, Teenager, und meinem Bruder, der 3 Jahre alt war, mit nichts.
Mhm.
Kein Geld, keine Wohnung, gar nichts. Und hat dann irgendwie über ein Notfallvergabeprogramm eine Gemeindewohnung bekommen.
Mhm.
Und die würde ich jetzt gerne beschreiben, weil diese Gemeindewohnung bestand aus einem Kabinett, einem Wohnzimmer.
Warte mal, was ist nochmal ein Kabinett?
Ein Mini-Mini-Raum, also so 8 Quadratmeter. Und einem Raum, der so als Waschraum gilt, mit einer Toilette und einem Waschbecken mit Kaltwasser.
Bäh.
Ohne Heizung.
Und keine Dusche?
Keine Dusche. Nichts, kein Badezimmer, gar nichts. Das war die Wohnung, also meine Mutter stand da halt wirklich da mit 2 Kindern und einer Wohnung, die praktisch nicht bewohnbar ist oder halt nicht behausbar ist, weil es da einfach nichts gab, außer einem Kaltwaschbecken und einem WC.
Mhm.
Und frag mich nicht, wie sie es geschafft hat. Sie hat irgendwie über irgendeinen Notfallfonds, irgendein Budget rausgeholt, ist dann zu einem Installateur gegangen und gesagt, hier stehe ich, bin alleinerziehende Mutter, ich habe zwei Kinder, sie müssen mir jetzt bitte ein Badezimmer einbauen und irgendwie hier eine Heizung einbauen. Mhm. Das ist die Kohle, die ich habe, mehr habe ich nicht. And do it.
Ja.
Und hat es halt irgendwie geschafft, mit dem irgendwie eine Wohnung herzurichten, über, keine Ahnung, Versandhauskatalog und Schulden, Ratenzahlungen, Möbel irgendwie daher zu karren, sich natürlich irgendwie einen Job irgendwie besorgt, um sich über Wasser zu halten.
Hat sie besser, ist sie einigermaßen ausgestiegen oder hat sie die Scheidung genauso?
Nein, weil es gab nichts zu holen.
Ah, das kam, naja gut, kam, da war doch noch kam, eine kam, Eigentumswohnung.
Nein, das war ja mein leiblicher Vater. Mein Stiefvater hatte keine Eigentumswohnung, der hat eine Dienstwohnung
gehabt. Ach so, das war die Dienstwohnung, ja, stimmt.
Ja, also da gab es auch nichts zu holen. Aus der zweiten Ehe gab es nichts zu holen, außer Alimente. Aber ich meine, die paar Alimente, die halten dich halt auch nicht. Also du kannst damit keine ganze Familie ernähren.
Nein, ich weiß ja, das ist so.
Und also es gab wirklich Tage, da haben wir mehr oder weniger die Groschen aus dem Sparbüchsel zusammengesucht, um Essen kaufen zu gehen.
Ja,
also
ja,
ich kenne Armut, nämlich for real, nicht mit, es hat leider nur für ein einstöckiges Haus gereicht, mehr konnten wir uns nicht leisten, sondern so.
Ja, das ist ja sogar fast jetzt sehr zynisch übertrieben, aber ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, Armut, der Unterschied ist zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, statt jetzt irgendwie geile Chips zu essen, lutscht man halt an der Nudel, weil es irgendwie lustig ist, irgendwie so als Snack quasi zu sehen oder keine Ahnung.
Aber am Ende des Tages waren wir mehr oder weniger, wenn man so will, obdachlos, wenn man das jetzt wirklich überspitzen möchte. Also von dem her, ich kenne auch dieses Level von Leben in dem Sinne. Und dann ist was eigentlich sehr Spannendes passiert und das, glaube ich, war das, was meine Mutter dann irgendwie aus ihrer ersten Ehe anders gemacht hat. Also ich war dann schon relativ 16, 17. Mein Bruder war ja noch relativ klein und meine Mutter hatte irgendwie dieses Ding so, ich habe schon ein Kind quasi alleine aufgezogen. Mhm. Ich ziehe jetzt nicht noch ein Kind komplett alleine auf und lass den Vater quasi aus der Verantwortung, sondern so, nein.
Revenge.
Nein, nicht einmal Revenge, sondern
diesmal mache ich es anders.
Diesmal mache ich es anders und quasi du musst jetzt deine Verantwortung wahrnehmen. Und das war dann ein auch sehr komisches Konstrukt, das man sehr schwer erklären kann, weil meine Mutter ist dann mehr oder weniger zu meinem Stiefvater und mit meinem kleinen Bruder so zurückgezogen.
Ja.
Und ich habe dann so ab 17 mehr oder weniger alleine gelebt.
In der du bist geblieben?
In der Gemeinde, also nicht alleine, aber in dem Sinne, meine Mutter war halt dann schon sehr oft mit meinem Bruder bei meinem Stiefvater.
Und du so, Party!
Ja, Party weiß ich gar nicht mehr so sehr, sondern eher dieses so, einerseits so, das Kind soll einen Vater haben, also das war ja wichtig, aber auch so, ja, du hast den unkündbaren Job und irgendwie du ziehst die Kohle ran. Du wirst jetzt dein Kind auch gefälligst durchhalten.
Ja, normal.
Und das war dann...
Finde ich cool, dass sie das gemacht hat.
Ja, es war dann so ein komisches Konstrukt aus, weiß nicht, Eltern-WG mehr oder weniger. Also die waren nicht zusammen, aber sie haben quasi zusammen gelebt.
Zweckbeziehung oder Anführungsstrichen.
Zweck-WG, was auch immer. Meine Mutter ist ja dann auch sehr aufgegangen in diesem so, alles, was ich meinem ersten Sohn nicht geben konnte, werde ich jetzt meinem zweiten Sohn geben. Mhm. Also da war dann auch so Privatschule und jedes Hobby wird finanziert und alles an quasi dieses, weil mein Stiefvater kann halt auch überhaupt nicht mit Kohle umgehen, quasi das ist, ich schaue auf die Finanzen, dass da quasi kein Cent in die falsche Richtung rennt und ich verwalte hier alles, um quasi den zweiten Sohn großzuziehen, weil ich kann das ja nicht aus eigenen Kräften machen.
Aber jetzt kurze Zwischenfrage, weil du hast mich das in der letzten Folge gefragt, ist das dann bei dir, also warst du da neidisch drauf?
Nein, ich war gar nicht neidisch. Den Effekt, den es hatte, und vielleicht das ist, kommen wir zum Thema Trauma zurück, ich habe mir halt sofort nach der Matura einen Job gesucht. Mhm. Also für mich war das, was ich einfach sofort...
Eigenständigkeit.
Sofort, also was ich absolut mitbekommen habe, einfach dieses, du musst Geld verdienen, ja. Weil du hast nichts aus deinem Elternhaus. Die werden dir kein Studium finanzieren können, die werden dir keine Wohnung bezahlen. Da ist nie, also von dem her, ich kam von meiner Mutter und von meinem Stiefvater, die würden mir das letzte Hemd geben, das weiß ich. Aber für mich war relativ klar, du musst so schnell wie möglich selbstständig sein und dein eigenes Geld verdienen, um frei zu sein.
Ja.
Und dir wird nichts mitgegeben, du wirst nichts erben. Es gibt wirklich, das ist ja eben das, was viele in meinem Freundeskreis auch nicht verstehen, wenn ich sage, so, ich werde nichts erben, glauben alle immer so, ach so, dann ist es nicht so viel, dann ist es halt nur 20.000 oder ist es halt nur ein Grundstück oder vielleicht nur, keine Ahnung, eine kleine Wohnung, die man ihr erbt oder so. Wenn ich Zero sage, meine ich wirklich
ist der Nächste.
0, 0, 0. Es ja. gibt gar nichts. Zero.
Und da, Alexa hat, glaube ich, gerade ganz kurz irgendwas gemacht.
Ja, die soll okay. zurückzuhören. Die soll jetzt ja mal unsere Geschichte hier verkaufen.
Hier, Jeff Bezos, finanzier das mal. Und ich glaube, da zum Beispiel finde ich ganz interessant, weil diese Sichtweise, also das ist tatsächlich ein Unterschied, weil bei mir ist es ja auch so, ist ja nichts direkt zu erben. Nichts.
Ja.
Aber meine Großeltern haben halt jeweils eine Wohnung sich, damals konnte man das noch, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber verrückt, die haben halt jeweils eine Wohnung gehabt und die gehören halt jeweils schon meiner Schwester und mir quasi übertragen, also in dem einen wohnt meine Mama und in der anderen noch die Oma. Und das ist tatsächlich, muss ich sagen, schon sowas, ich realisiere das gar nicht so im Alter, also weil Freundinnen manchmal so auf mich zugehen und sagen, ja, du hast ja diese Rücklagen und dann denke ich manchmal, ach so, ja, stimmt, aber für mich existiert das in dem Sinne nicht, aber du hast total recht. Es ist tatsächlich ein Unterschied, weil es ist faktisch eigentlich was da.
Ich werfe das ja auch niemandem vor, also es ist ja auch absolut in Ordnung, also wenn man aus Verhältnissen kommt, wo man sagt, da ist was da, das ist auch, also ich beneide auch niemanden drum oder denke mir so, ah, ich hätte das auch gern, überhaupt nicht, aber für mich war einfach von Anfang...
Erbe verpflichtet auch. Vergiss das nicht.
Ja, es verpflichtet, ja, also ich hätte gerne die Verpflichtung für eine Eigentumswohnung, so ist es nicht.
Ich mache Scherze, dumme Scherze.
Nein, aber das Ding ist, also, mir fehlt ja nichts.
Adel verpflichtet, das war der Spruch, nicht ja, Erbe. Oh ja, ja. Aber da haben wir das Problem ja nicht.
Da haben wir das Problem auch nicht, ja. Boah, we're queens, ja. Lass anstoßen. Aber für mich war von Anfang an klar, dieses so, du wirst familiär oder aus dem Eck kommt nichts. Du wirst dich immer auf deine eigenen Beine stellen können, müssen. Und das war dann auch so da hat man den Altersunterschied auch gemerkt zwischen mir und natürlich meinem Bruder, weil meine Mutter war halt total dann in diesem, sie muss ja meinen Bruder großziehen etc. Und ich war dann halt in diesem so, ich bin jetzt frei und selbstständig und erwachsen und ziehe mein Ding durch sozusagen. Das war auch so eine Zeit, wo ich mich von meiner Familie ziemlich entfernt habe. Also das kann mich nur so erinnern, so als ich den ersten Job hatte und obwohl ich noch quasi in der Gemeindewohnung von meiner Mutter gewohnt habe, habe ich mir dann relativ bald eine eigene Wohnung oder halt eine WG gesucht, so dieses, ich will weg sein, ich will keinerlei Verbindung dazu, ich will komplett nicht abhängig sein und auch nichts damit zu tun haben, weil mir damals, ich war auch, es war vom Gefühl her auch so dieses, so, ich habe jetzt irgendwie jahrelang irgendwie nur kaputte Familienverhältnisse vor mir oder stecke in kaputten Familienverhältnissen.
Man braucht dieses
ich will weg Häuten davon, ich, ne? Ja, ich will ja. nichts mehr damit zu tun haben, so dieses, ich will fast schon so, ich will euch alle nicht mehr sehen, das ist so, ich muss mich meiner Familie entledigen. Da muss man sagen, ich habe mich tatsächlich auch ein bisschen für meine Familie auch geschämt, in dem Sinne, weil die einfach gefühltermaßen für mich natürlich nichts auf die Reihe bekommen haben. Ja. Ja, weil einfach so dieses so, ihr baut nur Scheiße am Stück, irgendwie so hinten vorne fehlt es an Kohle und irgendwie so, was soll der Scheiße? Ja. So, ich muss jetzt irgendwie hier raus.
Was ja vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil ich gerade ganz kurz drüber nachdenke, so ich glaube, diese Sichtweise, zumindest ist es hat so was jugendlich radikale Sichtweise drauf, aber ich glaube, sie kann in dem Sinne sogar heilsam sein, weil sie einen ein bisschen rausholt aus diesem, Opferdenken von, ich kann ja eh nicht raus und es wird mir ja auch nur so widerfahren. Also eigentlich dieses Rebellische, was du da offenbar ja hattest, kann dir wahrscheinlich auch zugute gekommen sein, weil das eine gewisse Emanzipation mit sich gebracht hat.
Ja, es bringt aber auch dieses Imposter-Syndrom mit sich. Gerade das habe ich dann im Berufsleben einfach auch gemerkt.
We're still faking it.
Ja, dass ich halt trotzdem so, obwohl ich, glaube ich, relativ gut vorangekommen bin, in karrieretechnisch, was auch immer das jetzt bedeuten mag, aber ich hatte, ich glaube, bis zu meinen Mitte 30ern immer dieses Gefühl so, die kommen mir bald drauf, dass ich eigentlich gar nichts kann, ja, dass ich das ja alles nur fake, so, ja, das gehört mir ja alles nicht. Und dann ist hier bald alles weg. Ja. Also diese Verlustangst auch. Und das ist das, was du auch angesprochen hast mit diesem, sobald irgendwie nur noch so und so viel Kohle am Konto ist, wird man schon nervös. Das habe ich bis heute noch. Ja. Yeah. Obwohl ich mir denke so, dir geht's gut. Also ich habe mir ja wirklich ein gutes Leben erarbeitet aus eigenen Händen. Und von dem her bin ich guter Mittelstand mittlerweile geworden. Trotz der Widrigkeiten, wenn man so möchte. Aber das kriegst du aus dem System nicht mehr raus.
Nee, das ist echt.
Also wenn du einmal wirklich erlebt hast, was es heißt, wirklich um die Existenz zu kämpfen und zu schauen, wie kriegen wir wirklich heute noch Essen auf den Tisch und an dem Punkt waren wir, dann siehst du das einfach aus anderen Brillen. Also ich habe
das auch so lustig, weil ich glaube wirklich, das kann ein Mensch, der das nicht erlebt hat, nicht nachvollziehen. Also
nein,
das geht
nicht.
Einfach nicht.
Nein,
also ich glaube, beziehungsweise sogar, ich kann mir manchmal vorstellen, dass die Leute vielleicht sogar denken, oder mir geht es manchmal so, dass ich mir denke, wie denken andere Leute darüber, wenn ich das so erzähle? Dann könnte ich mir sogar vorstellen, aber vielleicht ist es dann auch nur mein Wahnsinn irgendwie, dass ich mir denke, so denken sich so, ja, so schlimm kann es nicht sein. Du deutest so auf den Cremant. Ich habe das schon verstanden. Ich mache jetzt hier nebenbei ASMR-Content, aber haben wir schon gehabt, deswegen ups. Aber weißt du, was ich meine? Also so ein bisschen dieses, if you haven't been there, you don't know what it feels like. Und es ist ja auch gut so. Also ich wünsche niemanden dieses Gefühl. Und ich weiß auch nicht, für was es gut ist. Also wir haben ja vorhin bei meiner Episode schon drüber gesprochen, so was zieht man für Learnings draus und so weiter. Ich muss sagen, dieses aus dem kann ich beim besten Willen kein Learning draus ziehen, außer dass man vielleicht sagt, ja, man kann sich immer darauf verlassen, dass man diese Rücklagen in irgendeiner Form bildet. Also man wird nie so hart auf die Schnauze fallen, weil man wahrscheinlich schon so geprägt ist von, man weiß, wie es ist, gar nichts zu haben, deswegen ja, sagt man zwar, man hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, aber irgendwie, also bei mir ist es zumindest so, gefühlt findet man unter jedem Polster, in jedem Eisfach, also
noch irgendwo einen 5-Euro-Schein.
Noch irgendwo einen Groschen rumliegen. Ja. Ja. Und ich verteile auch ganz seltsam irgendwie so mein Geld, was ich habe, weil ich also wirklich wie so eine Maus eigentlich, wo ich Hamster.
Hamster.
Also wo ich so das Gefühl habe, so, okay.
Nein, Eichhörnchen, nicht Hamster.
Ja, whatever, irgendwas in der Backe halt.
Ja, aber die Nüsschen einfach die schön verteilen.
Verteilen und wirklich so, wenn es hart auf hart kommt, geht das vielleicht nicht mehr, aber dann geht vielleicht noch das. Also es ist wirklich so ein Überlebensmodus, den man gespeichert hat, den kriegst du einfach nicht mehr los.
Ja, es ist halt es ist die Kombination aus, ich habe halt ein Gespür oder sehe dann halt relativ schnell, ein Blick dafür, wie privilegiert manche Leute sind, ohne dass sie es checken, wie privilegiert sie sind. Und das werfe ich auch niemandem vor. Ich meine, ich kann jetzt nicht sagen.
Das kann man nicht wissen, wenn man es nicht anders erfährt.
Wenn man es nicht weiß. Aber auf der anderen Seite auch dieses, ich muss ums, und dafür sage ich, nackte Überleben kämpfen. Ich habe nicht dieses Sicherheitsnetz einer Familie. Also das ist doch das, was ich auch gemeint habe.
Ich auch nicht, weil meine sterben alle weg.
Familie ist für mich kein Auffangnetz, sondern das ist etwas, was ich irgendwie miterleben musste, durfte, konnte. Aber das ist kein Quell, kein positives Ventil, also keine Rampe gewesen für was Positives in meinem Leben. Im Gegenteil, eher so, okay, das hast du jetzt mitbekommen, wie schaffst du dein Zeug anders? Also quasi das, die Gegend, wie schaffst du jetzt die Gegenthese dazu?
Das finde ich aber so spannend, weil, entschuldige, ganz kurz dazu nur, diese ganze, da denke ich jetzt gerade ganz kurz an diese Hollywood-Erzählungen von Familie, weil wir kennen die Hollywood-Erzählungen von Beziehungen, furchtbar grauenhaft, wissen wir alles, ja. Aber von Familie wird dir ja auch so dieses Perfekte vorgegaukelt. Ja. Und du denkst dir so, it is just not true. Also es ist einfach nicht wahr. Und wenn du es so nicht erlebt hast, also wie grausam ist es eigentlich auch, dass einem das so als Ideal vorgelebt wird, wo es so viele Alternativen gibt, die einfach genau so nicht laufen, aber so viel realer sind und so viel menschlicher und so viel ehrlicher eigentlich. Ne?
Naja, in Wahrheit, und wenn wir jetzt auf das Thema Trauma zurückkommen, was ich vorgelebt bekommen habe, ist, Männer sind verantwortungslose Arschlöcher, die einfach machen, was sie wollen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Und es gibt eine Person, die alles hinterherräumt und die Brandherde löscht.
Und das ist die Mutter.
Weil das ist es, was meine Mutter in Wahrheit jahrelang gemacht hat. Gegen das System oder gegen die Widrigkeit kämpfen. Das heißt, ich habe ja auch kein positives Vaterbild in dem Sinne oder Männerbild. Und da können wir jetzt dann auf die Dating-Folgen zurückgehen oder in die nächsten
Dating-Folgen.
Daddy-Issues. Dieses so, jeder Typ, der vor mir steht, ist mehr oder weniger so, du bringst Unheil in mein Leben, das weiß ich jetzt schon. Also das ist, mit der Prämisse gehe ich schon mal rein. So, there is no good news that you are here.
Eigentlich interessant, dass du dann überhaupt auf Männer so stehst.
Nein,
vielleicht wären die Frauen dann die bessere Wahl.
Deswegen feiere ich auch Frauen. Es scherze ich auch immer, dass ich immer sage, so, eigentlich bin ich eigentlich eine Lesbe. Eigentlich einmal in der Lesbe. Eigentlich soll im nächsten Leben möchte ich als
du
Frau
hast und als Lesbe. Maximal kompliziert gemacht, oder?
Ja. Genau, ich möchte im nächsten Leben bitte als Frau und als Lesbe wiedergeboren werden, weil ich will einfach so wenig wie möglich mit Männern zu tun haben. Witzigerweise ist aber der Großteil meines Freundeskreises Männer. Das ist auch sehr skurril.
Ja, gut.
Aber gut, das ist eine andere Story.
Aber interessant, wenn man jetzt, wir haben in der letzten Folge eingangs von diesem Thema Familienkarma und so gesprochen oder halt insgesamt so ein bisschen Karma, ja. Also ich will ja eh gerne noch eine spirituelle Folge mit dir auch machen, weil ich das auch spannend finde. Ja. Aber so, wenn man jetzt so an Karma, also glaubt irgendwie ein bisschen, dann ist es ja so ein bisschen, okay, was gilt es aufzulösen? Was ist der Auftrag eigentlich?
Naja, was der Auftrag ist, also was man schon sagen muss, all die widrigen Umstände im Endeffekt, ich habe es ja für mich dann irgendwie geschafft. Also geschafft jetzt auf der materiellen Ebene, sagen wir mal, okay, ich habe irgendwie mein Leben hinbekommen, habe halt immer gearbeitet, irgendwie ein halblustiges Studium fertig gemacht, obwohl ich Vollzeit gearbeitet habe und mich dann einfach reingeschmissen gewusst habe, okay, mit Leistung kommst du voran und du kannst deinen schlauen Kopf ja gut einsetzen. Und da aber auch, und das habe ich, das meine ich auch, dieses so, die Versöhnung zu finden im Sinne von so, ja, liebe Eltern oder liebes Elternkonstrukt, ihr habt es halt auch nicht besser gewusst und konntet nicht besser damit umgehen. Und ich kann euch das jetzt auch nicht vorwerfen, aber ich muss halt meine Story verändern. Ich kann nicht in dem weiterleben. Und da hat es auch sicherlich geholfen, einen gewissen Abstand auch zu gewinnen. Mhm. Und dann aber auch wirklich auch zu sagen so, hey, meine Mutter, she did God's work. Also die hat ja wirklich mehr oder weniger das Beste rausgeholt, was man rausholen kann. Weil im Endeffekt hat sie es ja wirklich geschafft, mich irgendwie groß zu kriegen und irgendwie auch meinen Bruder groß zu kriegen. Ich meine, auf dem ist sie ein bisschen draufgesessen wie eine Glucke, weil da hat sie sich auch schwer getan, loszulassen. Also ich meine, das war dann teilweise schon so absurd, so, keine Ahnung, gefühltermaßen so durfte er sich am Essenstisch nicht selber das Essen nehmen, sondern ihm wurde der Teller hergerichtet.
Okay.
Ja, also es hat schon wirklich so Ausmaße angenommen, wo ich dachte, du nimmst ihm jegliche Selbstständigkeit.
Yeah.
vielleicht auch ihre Prägung, so dieses Männer können nichts, ich muss hier alles für alle machen. also sich verantwortlich fühlen für alle um sich herum. Und da habe ich eine gewisse Milde mitbekommen, aber auch, und das muss man schon dazu sagen, was ich schon auch mitnehme, ist, ich habe von den beiden halt schon den Humor.
Mm.
Also Humor war halt schon, also es wurde auch...
Welchen beiden jetzt?
Von beiden, von meinem Stiefvater, wie auch von, ja, von meiner Mutter.
Ja.
Weil so kaputt alles ist und so, so verrückt diese Geschichte auch ist, was bei uns schon immer lief, war der Schmäh. Mm. Also bei uns wurde schon viel auch gelacht.
Mhm.
Dieses Anekdoten erzählen aus dem Leben und Schmäh führen und Geschichten erzählen etc. Und das kennst du sicher auch, wenn man dann so älter wird und so dann feststellt, fuck, ich werde immer mehr wie meine Eltern, mhm, und vor allem ich werde immer mehr oder ich habe immer mehr Eigenschaften, die ich früher so abgelehnt habe, mhm, und mittlerweile hat man sie aber selber.
Ja.
Und dann denkst du so, fuck, ich werde immer mehr zu dem und eigentlich habe ich das früher immer gehasst, aber du bist genauso und du kannst deine Prägungen irgendwann nicht mehr leugnen.
Ja, oder du, also ich habe es manchmal sogar so andersherum, ich mochte sie gerne und ich merke, ich habe sie einfach. Also so, weißt du, dass du dann merkst, ah ja, das ist ja ein Stück von mir. Das ist eigentlich so eher das Positive.
Ja, du pickst dir die Rosinen irgendwann mal raus. Mhm. Dass du sagst, so, das und das nehme ich mit, weil das war cool. Also
ja,
das war lässig, dass ihr das hattet.
Voll.
Und dass ihr das vorgelebt habt und das möchte ich weiterführen. Und die anderen Dinge, da denke ich mir einfach so, ja, ihr habt es halt nicht gebacken bekommen, aber irgendwie habe ich mich ja trotzdem freigeschaufelt aus dem Ganzen. Aber das wird halt immer der Widerspruch in mir bleiben. Und ich kann mich erinnern, das war, weil du das bei der letzten Folge als Einstiegsfrage gestellt hattest mit...
Würdest du es dir wünschen, dass du
anders würdest du, genau, würdest du wünschen, dass du anders aufgewachsen wärst? Eben, ja und nein. Ich hätte mir sicherlich gewünscht, dass ich in stabileren Verhältnissen oder materiell stabileren Verhältnissen aufgewachsen wäre. Auf der anderen Seite glaube ich, dass viele Dinge, die ich erlebt habe, sehr charakterbildend für mich waren, dass ich dadurch ein extremes Gespür entwickelt habe, Situationen zu beurteilen oder zwischenmenschliche Dynamiken gut lesen zu können, also zwischen den Zeilen lesen zu können. Ich möchte es jetzt niemandem absprechen, der jetzt in wohlbehütet aufgewachsen ist, aber ich glaube, das ist halt, ich habe halt diesen Radar einfach.
Ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen der Benefit, den man hat. Also ja, warum nicht? Wenn ich schwierig aufgewachsen bin, dann habe ich doch wenigstens einen Benefit davon zu haben. Mhm. Und das ist ja auch logisch, oder? Ich meine, die Herausforderungen, in die wir beide wahrscheinlich gewissermaßen geworfen wurden, unfreiwillig in sehr jungen Jahren, die, also ich habe schon Freundinnen, wo ich merke, die sind wesentlich wohlbehüteter aufgewachsen. Mhm. Die denken jetzt über Dinge nach, über die ich halt schon nachgedacht habe, oder gar nicht nachgedacht habe, weil es einfach ein Automatismus war oder so irgendwas. Ja. Und ja, ich sehe es wie du. Also ich würde es mir eigentlich auch nach wie vor vielleicht so ein bisschen anders wünschen. Wobei, ich habe immer so dieses, kannst du dich noch erinnern, das war so in den Anfang 2000ern, gab es diese Serie Seventh Heaven.
Habe ich gehasst.
So furchtbar.
War furchtbar.
Furchtbar. Und weißt du, der den Vater gespielt hat.
Der, ja, das ist so ein pädophiles Arschloch.
Ja, aber der hat doch auch den Ex von, vorletzte Folge bei der Weltfrauentags, wir schimpfen übers Patriarchat-Folge, über Third Wives Club, der Club der Teufelin
gesprochen. First Wives Club, ja.
Mhm. Da spielt er auch mit.
Ah ja, der stimmt, den Vater der spielt, gespielt ja, hat. Ja.
Aaron. Ja, aber genau, also für mich war das irgendwie, wie soll ich sagen, ich denke mir so, das hat mich damals schon so ich fand das abartig. Also diese Familie ist doch wirklich grottig, diese ganze Erzählung ist schrecklich. Ich weiß nicht, cringe, mehr cringe als diese ganze Serie geht eigentlich gar nicht.
Mhm.
Ich meine, wahrscheinlich ist das Beste, was da hervorgegangen ist, noch Jessica Biel, weil sie dann irgendwie Justin Timberlake und die dann irgendwie ein Paar waren, was auch immer.
Mhm.
Aber ansonsten ist das Ganze einfach wirklich widerlich, finde ich zumindest. Und für mich war das dann immer so ein, wie soll ich sagen, das hat mir fast gut getan, weil ich glaube, sehr heilsam war für mich diese übertrieben heilsamen Familien, die vermeintlich am Ende irgendwelche Leichen im Keller haben, die sich aber dann damit nicht beschäftigen, das ist für mich sowas, wo ich mir denke, lieber sind die Leichen alle visible, I know them all, ja?
Mhm.
I danced with them, wir sind uns sehr nahe gekommen, wir kennen uns Und ich habe mich damit beschäftigt, als ich muss die ganze Scheiße jetzt noch aufgraben, aufbuddeln und keine Ahnung was. Ja? Mhm. Also das ist irgendwie sowas, wo ich mir denke, und selbst wenn es keine Leichen gibt, ich weiß nicht, es gibt diesen schönen Quote von Jane Birkin, wo sie in einem Interview sagt, who wants an easy life? That's boring. Und das klingt so ein bisschen so, die schöne Französin sagt irgendwie so, ja, who wants an easy life? That's boring. Aber ich verstehe ein bisschen, was sie meint. Mhm. Und ich denke mir, auch darin kann man echt was Schönes. Es gibt jetzt sind wir bei den Playlists. Endlich.
Noch nicht. Ich bin jetzt dran. Weil wir Serie, ganz wichtig. Okay. Eins bringe ich noch rein und komme zu den Playlists. Weißt du, welche Serie mich tatsächlich mehr mitgenommen hat? Oder beziehungsweise wo ich mehr Anschluss hatte? Roseanne. Nein, weißt du warum?
Du weißt schon, dass die jetzt mittlerweile eine richtige Schwurblerin ist.
Nein. Roseanne heute super problematisch, ganz, ganz schwierig, etc.
Aber damals?
Wir sprechen Roseanne der 90er Jahre, weil das einfach
sitzt. Dan Aykroyd ist cool.
Das ist John Goodman.
Meine ich ja. Der andere Dan Aykroyd. Nein, aber
weißt du warum? Weil das war.
Von den Ghostbusters.
Das war nämlich, es war eine Sitcom und es war aber auch so aus dem Arbeitermilieu, also wirklich so Working Class. Und mich hat es ein bisschen an meine Familie erinnert, weil bei uns ja der Schmäh genauso ungefähr war. Mhm. Also wir waren ja auch so eine lustige Familie, unter Anführungszeichen. Und da habe ich viel von uns auch gesehen in dem Ganzen. Und Roseanne Barr,
Spielperson heutzutage. Ja, die ist ja später abgetreten.
Ja, aber damals ja großartige Serie, weil die hat auch wirklich gute, sehr feministische Themen und hatte Schwule in der Serie. Die hat wirklich Lanzen gebrochen für viele, viele Themen.
Mehr deswegen als Beverly Hills wahrscheinlich.
Wir trennen hier bitte Werk von Autorin. Ja. Die ist halt leider ein bisschen vom Pfad abgekommen, egal. Aber das war so eher meine Family, wie soll ich das ausdrücken?
Das
Spiegelbild.
Spiegelbild, wo ich gesagt habe,
da sehe ich vieles von mir oder von meiner Familie wieder. Ja. Weil da war auch dieses so Money Troubles etc. Alles irgendwie mit Humor nehmen. Und so, das ist ein Sitcom, ja. Man kann das jetzt nicht auf sein Leben beziehen.
Ich verstehe das, was du aber meinst.
Aber man schmunzelt dann so drauf und denkt sich so, das war bei uns auch so.
Darfst du die Playlist machen. Wenn ich so überlege, wäre das bei mir wahrscheinlich so kurze Zeit Gilmore Girls gewesen, aber dann war ich so Obacht. Weil Tochter, Mutter, wer ist jetzt wer, das ist schon eine Schwierigkeit gewesen. Also von dem her, not such a big fan. Weiß ich gar nicht, was das bei mir gewesen wäre. Aber bei der Musik, jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Was habe ich denn vorher jetzt?
Taylor Swift, komm schon.
Nein, eben nicht Taylor Swift. Was habe ich denn jetzt vorher erzählt? Seventh Heaven waren wir ganz kurz und dann waren wir, jetzt habe ich es wirklich total verloren.
Aber ich will jetzt nicht diese erste Folge schneiden müssen, weil du jetzt 2 Minuten nachdenken müsstest.
Nein, alles gut. Nein, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich mich aufgeregt habe über Seventh Heaven und das ist auch alles gut. Nein, aber ich weiß jetzt wieder. Wir waren bei den Songs. Mhm. Und das war nicht geplant. Ich habe einen Song, den ich geplant auf die Playlist gerne packen wollen würde, aber der ungeplant gekommen ist, gerade vorhin, weil du das Stichwort war für mich, möchte ich gerne aufgreifen mit, kennst du noch Garden State, den Film?
Ja, ich kann mich dunkel.
Zach Braff und Portman.
Doch. Wo sie sich beim Laundromat, im Waschsalon treffen, glaube ich.
Weiß ich gar nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme, als ich irgendwie so jugendlich war. Und da gibt es von, jetzt weiß ich nicht, wie sie heißt, aber Let Go, Let Go heißt der Song. Und There's Beauty in the Breakdown. Das war irgendwie so, es klingt jetzt irgendwie so, so dark meinte ich es gar nicht, aber irgendwie war das für mich immer so ein bisschen ein, wie soll ich das sagen? Ich mag die Idee aus dem, was einem widerfahren ist. Und jetzt sind wir ja alle immer noch wahrscheinlich, gibt es viel, viel, viel schlimmere Familiengeschichten. Also bitte nicht falsch verstehen. Wir sehen uns jetzt, also wahrscheinlich sind sogar wir noch privilegiert. Aber ich meine jetzt einfach nur so, aus diesem There's Beauty in the Breakdown ist für mich so, ich kann auch aus den schlimmsten Erlebnissen und aus den traurigsten Erlebnissen und so weiter und so fort, kann ich eigentlich was Gutes ziehen, weil wir bewerten das halt alles immer als wahnsinnig negativ und es ist auch klar, dass wir das tun, weil wir wollen ja auch negative Gefühle einfach nicht haben in unserer Welt. Das hat einfach keinen Platz. Aber ich finde schon, dass wenn man sich die Mühe macht, in seinem Leben sich damit auseinanderzusetzen, dann merkt man irgendwann einmal, dass es doch einen, bin ich so weit weg von dem Mikro? Okay. Dass es doch irgendwie eine wahnsinnige Schönheit hat, diesen Schmerz anzunehmen, das alles irgendwie zu durchleben, sich damit auseinanderzusetzen und so weiter und so fort und eben nicht davor zurückzuschrecken, sondern dahin zu schauen. Das ist ja wirklich was wir Menschen einfach nicht wollen. Wir wollen immer die Sicherheit, wir wollen immer das Ding. Aber gleichzeitig denke ich mir so, okay, wir hatten keine Wahl, wir mussten damals und viele Menschen müssen das halt nicht und good for them. Und andererseits denke ich mir so, aber heute bin ich da, wo ich bin, weil ich einfach weiß, dass ich keine andere Wahl hatte, als da hinzuschauen. Das heißt aber auch, dass ich einfach so viele Hürden in meinem Leben schon genommen habe und schon so viel gemacht habe. Ich finde mich einfach wahnsinnig weise, wollte ich nur einmal
sagen. Was ich für mich mitnehme, ist tatsächlich die Erkenntnis, dass ich extrem privilegiert bin, weil es ist auch immer das, was ich sage, so alles, wo ich heute bin, wo ich stehe, das war nicht in meinen Karten. Mhm. Alles, was mir quasi mitgegeben wurde, hat eigentlich dagegen gesprochen.
Ja.
Und dafür bin ich einfach dankbar. Also ich habe einfach ein extremes Gefühl von Dankbarkeit in dem Sinne, dass ich mir denke so, hey, du hast das alles durchgemacht. Ich meine, ihr habt jetzt die Stories gehört, das ist halt, das ist nicht die Vorlage, ein erfolgreiches Leben zu haben, überhaupt nicht. Aber dieses, ich habe das alles durchgestanden und es hat mich nicht gebrochen und es hat mein Leben nicht ruiniert, sondern im Gegenteil, es hat mich eher kämpferischer gemacht und mir einfach geholfen, da mehr, noch mehr meinen Fokus und meinen Weg zu finden. Sicherlich, es gibt die einen anderen Dinge, die problematisch sind und die schwierig sind. Aber auch damit habe ich meinen Umgang gefunden und das ist das, wofür ich halt dankbar bin und wo halt dieses Gefühl von ich bin privilegiert, weil ich trotz dieser Umstände dahin gekommen bin. Weil es hätte auch anders ausgehen können, weißt du?
Also naja, vor allem findest du nicht, also wenn ich dir zuhöre und die Zuhörerinnen da draußen hoffentlich auch, weil ich hänge dir ja immer irgendwie an deinen Lippen, wenn du so erzählst. Ich weiß nicht warum, aber du hast da eine Gabe.
Ich erzähle ja schön.
Ja, nein, es ist einfach so. und ich denke mir halt einfach so, naja, das muss dich ja doch unglaublich stolz machen, weil du hast es ja geschafft. Also, weißt du, was ich meine? Also, dieses privilegiert, was du gerade erzählt hast, das klingt gut, aber da ist es schon wieder fast schon in so einer dritten Person gesprochen und so weiter und so fort. Fakt ist ja, dass du deinen Beitrag dazu geleistet hast, dass du da jetzt bist, wo du bist. Und deswegen muss eigentlich dein Selbstwert, der muss unangenehm hoch sein.
Das kam erst später, glaube ich, beziehungsweise ich glaube, na, da ist schon der Widerspruch, ne? Da muss ich dir widersprechen. Selbstwert eben nicht, weil man immer das Gefühl hatte, oder ich sehr, sehr lange Zeit das Gefühl hatte, so, du gehörst da nicht hin, du hast dich da reingeschummelt, dir steht das nicht zu, du bist da, fühl mich quasi wie Partycrasher im Leben.
Ja.
Aber irgendwann dann auch, und das kam halt wirklich erst später, sicher erst in meinen Spät-30ern, zu sagen so, ja, but you fucking worked for it.
Ja.
Also dieses, ich habe mir das wirklich erarbeitet und ich habe mich hinfokussiert und viele Jahre Therapie investiert, etc. So, I deserve it. Also deswegen bin ich wahrscheinlich auch gerade momentan in einer Phase, wo ich sehr zen bin mit allem. Und so schlimm die Familiengeschichten auch klingen mögen, ich bin total im Reinen damit. Also ich habe da gar kein Bad Feeling oder dieses so, ich bin ja so kaputt, weil meine Familiengeschichte so kaputt ist. Nein, die ist halt passiert und ja, sie hat gewisse Dinge geprägt, aber ich habe mich da trotzdem rausgearbeitet.
Naja, sie bestimmt dich einfach nicht mehr.
Ja, genau.
Und das ist der Unterschied. Genau. Und ich glaube, das ist schon harte innere Arbeit, ehrlicherweise, die man erstmal leisten muss, zu sagen, okay, ich habe diese Grundvoraussetzungen, aber es ist nicht mehr, es ist in dem Sinne nicht mehr Teil von meinem jetzigen Leben. Also, beziehungsweise es hat mich geprägt, aber es bestimmt mich nicht
mehr. Ja, ich habe mir nur noch die Rosinen rausgepickt.
Genau.
So wie wir es immer im Leben machen.
So wie wir es immer im Leben machen. So, und kommen ich möchte gerne Ende. Noch einen anderen Song auf die Liste packen, nämlich den ich intentionally vorhin eigentlich ausgewählt hatte, weil in der letzten Folge habe ich das ja natürlich einfach vergessen. So selbstverliebt wie ich bin, habe ich einfach nur über mich gesprochen die ganze Zeit. Mhm. Und ich habe mir in der Vorbereitung zu dieser Sendung gedacht, ich nehme, um mal wieder gegen Taylor Swift ein Gegenstück zu präsentieren, machen wir jetzt Nummer 2 von Florence and the Machine drauf. Mm, lieben wir. Und leider, ich muss es leider sagen, es ist ein sehr populärer Song von Florence and the Machine. Das heißt, wahrscheinlich kennt ihn jeder von euch und jede von euch. Aber das macht ihn um kein Stück schlechter. Es ist nämlich Dog Days Are Over.
Ah, oh, ja.
Und warum? Einerseits habe ich mir, und zwar in der Handschrift von Florence, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, ich habe ja hier ein Tattoo auf der Seite.
Okay.
Happiness Hit Her.
Ah, sehr schön.
Und das ist tatsächlich, das habe ich gescreenshottet von einer Instagram-Story, weil sie das mit der Hand geschrieben hat.
Und das hast du
tätowieren lassen? Und das habe ich mir tätowieren lassen.
Okay, stark.
Ja, ist stark.
Ja.
Und also ich finde einfach den Satz Happiness Hit Her einfach super. Happiness Hit Her like a train on a track.
Ja.
Finde ich toll. Und ich finde einfach Dog Days Are Over ist so ein bisschen dieses, ich glaube wirklich jede, die hier jetzt zugehört hat, hoffe ich zumindest, die letzten 2 Folgen, die ja doch wieder ein bisschen Seelenstriptease war.
Total.
Von uns beiden.
Alles blank gemacht hier.
Alles blank gemacht, genau, untenrum einmal frei quasi.
FKK.
FKK. Ich glaube schon, dass man das nachvollziehen kann, dass ein gewisser Wunsch auch da ist, wenn man durch sehr schwierige Phasen auch in seinem Leben gegangen ist, und zwar wirklich, wirklich schwierig, dass man halt auch einen gewissen Sense of, ich möchte jetzt auch einfach, dass es geil wird für mich, hat.
Ich habe seit einigen Jahren dieses Ding von, ich möchte nur noch in der Bonusrunde sein.
Ja.
Und
mehr
jetzt,
ist doch dein Motto dieses Jahr, ne?
Mehr. Und
ja.
Deswegen auch dieses, wenn ich sage so, ich habe keine Zeit mehr für Bullshit, denke ich mir so pff, I have bigger fish to fry. Also ja. Ich habe also dieses...
In your air fry.
Ja, jetzt wisst ihr, wo die Historie ist. Ich bin nur noch in der Bonusrunde.
Ja.
Also ich will nur noch Sachen, die mir gut tun.
Und das ist Dog Days Are Over.
Ja,
das ist es eigentlich.
Dog Days Are Over.
Ja. Du hast wirklich gar nichts für die. Du hast das Mic Drop.
Ich habe
Mic Drop. Einfach, du hast es mal wieder mir überlassen.
Ich habe es heute dir überlassen. Es wird Folgen geben, wo ich vielleicht 5 Lieder reingehe.
Ja, bitte.
Ja.
Wir hoffen alle drauf. Alle, die zuhören, hoffen drauf. Ihr Lieben, es war großartig. Ihr habt gut durchgehalten.
Ja.
Ich hoffe wirklich, dass ihr ein bisschen Spaß dran hattet, dass wir uns nackig gemacht haben. Im Sinne von, nicht weil wir so exhibitionistisch sind, sondern einfach nur, weil ich glaube, dass es in dieser Welt, in der alle eine gewisse... Tendenz dazu haben, Masken zu tragen und diese auch nicht absetzen zu wollen, weil es ist ja einfach so schön, wenn man das Leben einfach so perfekt lebt und so, wie es im Bilderbuch ist und in Seventh Heaven. Und vielleicht ist es ja einfach erstrebenswerter irgendwann mal, dass man sagt, das andere ist ja eigentlich viel geiler.
Ja.
Let's just go there then.
Yes. Es war schön mit euch.
Schönen Abend.
Bye bye.
Tschüss.